Ja, es ist uns eine Freude, wieder hier sein zu dürfen. Am Donnerstag waren wir schon in einem Hauskreis und haben einige, zwar wenige, aber doch war es eine Freude, sie wieder zu treffen. Eine, glaube ich, war uns neu. Und heute Abend sind wieder neue Gesichter da. Das ist auch ein gutes Zeichen, wenn immer wieder neue Gesichter unter den Gläubigen auftauchen. Unser Text befindet sich heute Abend im ersten Petrusbrief. Im ersten Petrusbrief ist es das zweite Kapitel. Ich freue mich über die Einleitung, habe mich gefreut. Jesus soll im Mittelpunkt stehen. Und das ist mir wichtig geworden im Studium des ersten Petrusbriefes. Der Apostel Petrus kann das in ausgezeichneter Weise tun, unseren Herrn Jesus Christus in uns vor Augen zu stellen. Ihm gelingt das, immer wieder auf Jesus hinzuweisen. Beim kleinsten Anlass kann er dann schon wieder von Jesus sprechen und uns an ihn erinnern. Dankeschön, Walter. Gleich in den einleitenden Worten im ersten Kapitel schreibt er von dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Es ist keine gewöhnliche Einleitung. Er gibt zwar seinen Namen und seine Rolle im Reich Gottes als Apostel. Er sagt, an wen er schreibt, aber er kann es nicht zurückdrücken, einfach noch von Jesus da zu sprechen und was er für uns getan hat, an uns gedacht, bevor wir hier auf die Welt kamen. Und als wir auf die Welt kamen, hat er uns gerufen, gesucht durch seinen Heiligen Geist. Er spricht von Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Er spricht von unserem Gehorsam Jesus Christus gegenüber. Das will er gleich vorweg gesagt haben. Und dann gibt er uns ein Lob Gottes mit auf den Weg. In den Versen 3 bis 12 im ersten Kapitel lobt er Gott und den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Mir fällt auf, und das ist sehr praktisch auch für unsere Zeit, wo wir in einem verstärkten Pluralismus in Bezug auf Gottheiten leben, er gibt sich Rechenschaft darüber, welchen Gott er lobt. Man könnte denken, ja, für Petrus ist das selbstverständlich, ja, für ihn schon. Aber er schreibt an Christen, die sich in einer Anzahl von Provinzen befinden, die im nördlichen Teil der heutigen Türkei liegen, von Ost bis West. Und das ist eine sehr große Region. Und dort hat es überall Christen an verschiedenen Orten. Und die kommen aus den verschiedensten Hintergründen, vermutlich. Und er gibt sich Rechenschaft darüber, wer es nun ist, den er lobt, gleich am Anfang seines Schreibens. Er persönlich lobt den Herrn, aber er sagt, unseres Gottes oder unseren Gott, gelobt sei unser Gott. Das heißt, zusammen mit seinen Lesern will er Gott loben. Er gibt uns, die wir heute den Brief haben, ein Lob Gottes mit auf den Weg. Aber bei der Feststellung seiner Gottheit, die er lobt, orientiert er sich an Jesus Christus. Er geht nicht durch die Reihen der verschiedenen Gottheiten, der römischen, der griechischen und so weiter, und löst dann einen heraus und sagt, das ist der Gott, den ich lobe, den jüdischen Gott. Nein, er stellt Jesus Christus uns vor Augen und sagt, es ist sein Vater. Und somit ist er mitten in der Heilsgeschichte. Und in dieser Heilsgeschichte ist es nun, für die er Gott lobt. Da haben wir eine kleine Geschichte dessen, was Gott für uns getan hat. Und wir lernen, Gott zu loben. Nachdem er nun uns an unsere Vorrechte erinnert hat und Gott gelobt hat für solche fängt er an in Vers 13 im ersten Kapitel, nun uns unsere Verantwortung zu zeigen. Vorrechte bringen Verantwortung mit sich. Und er ruft sie auf zu einem entsprechenden Wandel. Sie sind Wiedergeborene, das ist sein Hauptthema in seinem Lob Gottes. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns wiedergebar zu einer lebendigen Hoffnung. Diese Wiedergeburt steht am Anfang unseres geistlichen Lebens und die Hoffnung steht am Ende dieses Weges. Wie verhalten wir uns nun zwischen Wiedergeburt und Erfüllung der Hoffnung? Darum geht es dann ab Vers 13, Kapitel 1. Und er hilft uns, uns zurechtzufinden in dieser Spannung zwischen zwei Welten gleichsam, mittels drei Aufforderungen in den Versen 1, 13 bis 2, Kapitel 2, Vers 10. Dort haben wir vier Texte und in jedem Text haben wir einen kleinen, kurzen Satz, um den sich der Rest des kleinen Abschnittes dann dreht. Es wäre eine schöne Aufgabe, dies einmal zu finden, zu suchen und zu finden. Sie sind die kleinen Schlüssel, die uns nicht nur helfen, den Text zu verstehen, sondern unseren Weg zu finden zwischen der alten Welt und der neuen Welt, auf die wir hinpilgern. Denn Petrus versteht uns als Unterwegsseiende, als Pilger, als Fremde in dieser Welt. Fremde nach dem Apostel Paulus auch für die andere Welt, weil wir noch in der Fremde leben. Wir sind noch nicht dort. Wir sind dort Bürger, dort sind wir zu Hause in einem gewissen Sinne, aber wir waren dort noch nie und wir wollen dort erst noch hinkommen. Der zweite Teil des ersten Petrusbriefes beginnt dann mit Kapitel 2, Vers 11. Hier nimmt er das Vergrößerungsglas und schiebt es ein wenig näher an unser Leben in der Praxis. Wenn er im Allgemeinen mittels vier kleinen Sätzen uns hat versucht, zurechtzuhelfen oder den Weg zu finden zwischen Wiedergeburt und Erfüllung der Hoffnung, dann wirft er jetzt Licht auf unsere jeweiligen Situationen im Leben. Der eine ist da, der eine ist da. Und er zeigt uns, wie wir den Weg finden können in unserem Lebensbereich. Das tut er in einem noch näheren Sinne ab Kapitel 2, das ist der Text, 2 Vers 11. Und dort wollen wir heute Abend beginnen zu lesen. Noch einen kleinen Überblick über diesen Teil. Er fängt in Kapitel 2, Vers 11 an und geht bis zum Ende von Kapitel 3. Mit Kapitel 4 haben wir dann einen weiteren Teil des Briefes. In Kapitel 2, Vers 11 und 12 haben wir drei kleine Teilchen. Der erste Teil, das ist die erste Hälfte von Vers 11. Dort haben wir die Anrede. Und diese Anrede ist bezeichnend. Die nehmen wir mit, wenn wir den ganzen Abschnitt lesen, von 2,11 bis Ende 3. Das will er, dass wir das im Ohr behalten. Denn er wird immer wieder zurückkommen. Denn der Text, wenn Sie eine Bibel haben, dann ist es leichter für Sie, das zu verstehen oder mitzukriegen. Der Text ab 2, Vers 13 bis Ende Kapitel 3 ist ein Guss. Nicht ganz ein Satz, aber zum großen Teil sind da ein oder zwei Sätze. Das heißt, er ist ein zusammenhängender Satz. Ich kann das gleich zeigen. In Kapitel 13 fangen wir an zu lesen, seid also untergeordnet, unterstellt. Diese drei Wörter, seid also untergeordnet, das ist das Losungswort gleichsam, das wir mitnehmen durch den ganzen Text bis Ende Kapitel 3. Er zeigt, wie das aussieht in unserer Beziehung zur Obrigkeit. In den Versen 13 bis 17. Er zeigt, wie das aussieht, für solche, die als Arbeitnehmer dastehen im Leben, die einen Arbeitgeber haben. Zu jener Zeit war das oft ein Sklavenherr, nicht immer, aber oft. Und er zeigt, wie das in dieser Beziehung auf dem Arbeitsplatz aussieht. Wenn wir uns unterordnen, was für eine Bewandtnis das ist, darauf wollen wir zurückkommen. Aber jetzt einmal will ich zeigen, dass es ein Guss ist. Vers 18 nämlich beginnt nicht mit einem neuen Satz. Die Hausknechte ist der erste Begriff dort. Das die ist klein geschrieben. Das heißt, es ist kein normales indikatives Nomen bzw. Subjekt und Prädikat eines Satzes. Das heißt, wir haben hier ein Partizip. Entschuldigen, dass ich Sie wieder die Grammatik in Erinnerung rufe, aber sie gehört dazu einfach. Ja. Wenn wir die Bibel verstehen wollen, dann ist es wichtig, die Elemente der Heiligen Schrift einmal rein sachlich zu verstehen. Die Bibel ist eine Einheit. Das ist schon mal das Erste, das wir im Auge behalten müssen, wenn wir die Bibel lesen. Die Bibel ist eine Einheit und sie besteht aus Einheiten. Die kleinste Einheit ist wohl das einzelne Wort. Wenn ich nun einen Abschnitt lese, einen Text, dann ist es wichtig, dass ich alle Wörter verstehe, sonst kann mir der Text entgleiten. Ich will also lernen, jedes Wort zu verstehen. Wenn da ein Wort ist, das ich nicht verstehe, dann will ich jemanden fragen, der es vielleicht versteht, oder ich greife zu einem Buch, wo ich bete, das natürlich zuallererst, aber ich will wissen, was das Wort bedeutet, damit ich den Satz verstehe. Das ist das zweite Element, der Satz. Viele Christen, auch Ausleger, auch gelehrte Leute, verlieren dieses Element aus den Augen, wenn sie die Bibel lesen. Vielleicht, weil es so oft so lange Sätze gibt. Ja. Wir haben heute einen kurzen Atem, aus verschiedenen Gründen. Die Leute in der Bibel hatten einen langen Atem und die hatten ein gutes Gedächtnis. Und wenn jemand anfing, einen Satz zu sagen, dann konnten sie den Anfang noch behalten, als das Ende kam. Und das war vielleicht 5 Minuten später. So lange Sätze kann man bauen. Es will also gelernt werden, hier diesen Schlängelpfad aufzuspüren in der Heiligen Schrift. Sätze spielen eine sehr große Rolle. Was ist das Hauptwort in diesem Satz? Was ist das Haupttätigkeitswort? Ein einfacher Satz hat diese zwei Elemente. Dann sammeln sich Wortgruppen um diese zwei. Die beschreiben vielleicht das Hauptwort oder sie beschreiben das Tätigkeitswort. Und dann hat es Fügungen, die mit Präpositionen beginnen. In dem Text, in der Stadt, zu der Stadt und so weiter. Diese kleinen in, an, auf, hinterin und so weiter. Das sind Präpositionen, die dann Wortgruppen einleiten. Und diese kleinen Grüppchen dienen fast wie Wörter und beschreiben entweder ein Tätigkeitswort oder ein Hauptwort. Und wenn man das versteht, dann kann man sich zurechtfinden in einem Text. Der Satz und der Satz besteht aus Wortgruppen. Wie gesagt, die Bibel ist eine Einheit. Und deshalb wollen Wörter und Sätze und Satz oder Wortgruppen innerhalb von Sätzen in ihrem Zusammenhang, in ihrer Nachbarschaft verstanden werden. Eins der schwierigsten, es gehört zum Schwierigsten unter Christen, dass sie dieses nicht beachten. Sie machen aus kleinen Teilchen der Bibel fast eine ganze Bibel. Sie lesen einen Text, oh, so ist es, ja. Und dann werfen sie langsam um sich mit diesem Vers, als wenn das jetzt die ganze Offenbarung wäre, das ganze Bibelwort. Und vergessen, dass es noch andere Texte gibt, die auch zu diesem Thema sprechen. Kleines Beispiel, das Wort alles. Das Wort alles steht wohl fast nie alleine. Es muss immer in einem Zusammenhang gesehen werden. Das heißt, es ist wie ein Bild mit einem Rahmen. Und der Rahmen muss nicht vergessen werden. Alles in welchem Rahmen? In diesem oder in dem? Denn es gibt viele Rahmen, in denen das Wort alles vorkommen könnte. Die Bibel gibt sich nicht immer Rechenschaft darüber, über diesen Rahmen. Aber wir haben ihn im Text. Wir müssen also immer wieder Wahrheiten, die da so uns entgegenspringen gleichsam. Und sie scheinen so absolut zu sein. Aber wenn wir den Text vorher lesen und den Text nachher, dann merken wir, aha, das hat damit zu tun. Das ist nicht gerade herauszuschneiden und dann eine Bibel daraus zu machen. Ich hatte gerade vor kurzem, vor einigen Tagen, ein Gespräch mit jemandem, der eine Behauptung machte. Nun, ich konnte ihm zeigen, dass das etwas aus dem Zusammenhang war und hat es angenommen. So schien es mir. Ich war dankbar dafür. Also er beharrte nicht auf seinem Punkt. Und das ist wichtig, dass wir uns sagen lassen. Übrigens ist mir das wichtig geworden, vielleicht auf dieser Reise in letzter Zeit. Der Apostel Paulus sagt einmal in 1. Korinther 7, dass wir alles, was wir haben, auf offener Hand halten sollten. Er spricht von der Ehe dort in einem großen Teil des Kapitels und erinnert die Brüder daran, hast du eine Frau? Du kannst sie verlieren. Tu nicht, als ob du sie ewig behalten wirst. Der Herr kann sie von dir nehmen. Hast du keine Frau? Halte die Hand offen. Sei bereit, geführt zu werden, aber sei auch bereit, ohne Frau zu leben. Lass den Herrn deine Hand füllen. Hast du Güter? Gebrauche sie in vernünftiger Weise. Die Welt vergeht auf offener Hand. Der Herr kann sie nehmen. Der Herr hat es gegeben, er kann es aber auch wieder nehmen. Und dann ist mir klar geworden, weil auch in Kanada gibt es solche Leute, die bestehen wirklich auf ihre Auffassung. Das ist nun die letzte Erkenntnis, die letzte Wahrheit. So wie manche von Mohammed. Und das ist jetzt der letzte und der größte Prophet. Wir benehmen uns oft wie solche Leute. Und dann habe ich mir gemerkt, also auch Erkenntnisse, beziehungsweise Auffassungen, Erkenntnisse, das ist dann schon die Wahrheit, aber meine Auffassung, meine Anschauung eines Textes muss ich auch auf offener Hand halten. Ich muss bereit sein, mich selbst in Frage zu stellen. Ich muss bereit sein, mich korrigieren zu lassen. Und ich habe mich darin geübt, bereit zu sein, vom jüngsten Christen mir etwas sagen zu lassen. Es kann ja kein vor 5 Minuten zum Glauben gekommen sein. Er ist jetzt ein Glied am Leib Christi und der Heilige Geist wohnt in ihm und er kann ihn gebrauchen, um mir etwas mitzuteilen. Warum nicht? Ja. Jeder von uns dient dem anderen, den anderen. Jeder von uns kann ein Wort vom Herrn bekommen, eine Erleuchtung vom Gott Gottes her und kann dann uns etwas schenken. Manches von dem, was wir lernen, kommt direkt vom Herrn. Wir lesen es und uns wird klar aus dem Wort Gottes durch den Heiligen Geist. Da brauchen wir keinen Menschen. Aber manchmal brauchen wir die Menschen, die Jesus Christus uns gegeben hat, in Epheser 4, Vers 11. Er selbst hat es so eingerichtet, Missionare, Propheten, Evangelisten, Hirten, die Lehrer sind. Wir brauchen diese, damit die Gemeinde Gottes, die Heiligen, zugerüstet werden zum Dienst in der Gemeinde Jesu und im Reich Gottes. Also manchmal brauchen wir andere und da kann Gott einen jeden gebrauchen. Und wenn ich meine, etwas bekommen zu haben, muss ich dann auch bereit sein, es wieder abzugeben, denn es kann das Verkehrte gewesen sein. Sehr oft ist es das. Ich weiß nicht, wie oft ich meine Meinung habe ändern müssen über irgendwelche Wahrheiten. Nun kommen wir zurück zu unserem Text. Ich habe die Art, dass ich mal spazieren gehe zwischendurch. Nachdem wir nun festgestellt haben, dass der Text ein organischer, sich durchziehender ist und wir also vom Anfang her in diesem Text eine Wegleitung bekommen, wollen wir nun diesen Anfang uns anschauen. Zuerst sind es die Verse 11 und 12 und dann ist es der erste Teil von Vers 13. Also die Verse 11 und 12 sind längere Verse. Geliebte, ich rufe euch auf als Ausländer und sich vorübergehend aufhaltende Fremde. Enthaltet euch stets der fleischlichen Lüste. Sie kämpfen gegen die Seele. Und habt eine edle Lebensführung unter denen, die von den Völkern sind, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, aufgrund der edlen Werke, die sie gesehen haben, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Nun, da liegt einiges auf der Oberfläche, einiges etwas tiefer, und es muss hervorgeholt werden, um es uns näher anschauen zu können. Nicht alles ist hier gleich klar. Wir haben hier, wie gesagt, drei Elemente. Das erste Element ist die Anrede. Die ist hier wichtig. Sie ist immer wichtig, aber hier von Bedeutung für den ganzen Text bis Ende Kapitel 3. Geliebte, ich rufe euch auf als Ausländer und sich vorübergehend aufhaltende Fremde. Dieser erste Teil hat drei kleine Teile. Diese Anrede hat drei Teilchen. Der Apostel Petrus spricht seine Leser an als Geliebte. Das ist schon mal eine wichtige Anrede, wenn man es mit Themen zu tun hat, die etwas umstritten sind. Dann ist es wichtig, dass die Atmosphäre eine der Liebe ist. Sonst sollten wir es lassen. Wenn wir nicht in Liebe miteinander sprechen können, dann wollen wir nicht sprechen. Lieber es lassen. Denn Liebe ist wichtiger als das Suchen nach Erkenntnis. Du kannst liebend sein, du kannst liebend in den Himmel kommen, mit wenig Erkenntnis. Aber du kannst nicht in den Himmel kommen mit viel Erkenntnis und keine Liebe. Die Liebe ist das wichtigste Element, die wichtigste Tugend eines Christen, nebst dem Glauben, der der Schlüssel ist. Die Liebe ist das Wesen unserer Beziehungen. Wenn die Liebe beginnt abzureißen, dann zerbröckelt sich die Gemeinschaft der Gemeinde und da tritt der Tod ein. Geliebte, Petrus sorgt für eine rechte Atmosphäre in der Besprechung verschiedener Texte, die ganz praktisch, lebensnah mit den Lebensbereichen zu tun haben, in denen seine Leser leben. Das ist wichtig für Eltern, die mit ihren Kindern sprechen wollen. Wenn die Kinder nicht wissen oder merken, dass die Eltern sie lieben, dann ist es fruchtlos, dann ist es nutzlos, mit ihnen zu sprechen. Es kommt nicht an. Und es ist wichtig für Gemeindeleiter oder solche, die in Gemeinden sprechen, die hier stehen und etwas sagen wollen. Es muss klar sein, dass der Redner uns liebt. Dann ist eine Atmosphäre geschaffen, in welcher man über alles sprechen kann. Wir sind umgeben in unserem Leben heute von vielen, die anderer Religion sind. Nehmen wir zum Beispiel den Islam. Eine kämpferische Religion, das geben wir zu. Aber man erzählt uns, wenn ein Moslem weiß, du liebst ihn, du hast ihn gern, dann kann er bereit sein, über alles zu sprechen. Er wird wahrscheinlich bereit sein zu kämpfen, wenn er seine Religion einigermaßen ernst nimmt. Es gibt viele, die nehmen sie nicht allzu ernst und die können ruhig bleiben, weil es sie nicht besonders an die Existenz rührt. Aber wenn er nun seine Religion ernst nimmt, dann wird er bereit sein, auch dafür zu kämpfen. Und dann ist es wichtig, dass wir nicht den Anschein geben, wir wollten einfach für unsere Auffassung nun kämpfen. Nein, wir wollen uns Schulter an Schulter an ihn hinan, wollen mit ihm gleichsam in ihm bedeuten, dass wir nicht gegeneinander sprechen, sondern Schulter an Schulter und wir beide suchen die Wahrheit. Und wenn er das merkt, dass er gleichsam als Mensch ein Bruder von mir ist und wir beide sind abhängig von der Wahrheit, dann kann er eher bereit sein, auf uns zu hören. Wenn beiden klar ist, es soll die Wahrheit jetzt herauskommen in unserem Gespräch. Petrus war selbst ein spontaner Typ. Der Herr aber hat ihn erfasst, wie auch Johannes, sein Mitarbeiter in späterer Zeit. Johannes und Jakobus, das waren ja zwei Kerle, bei denen es manchmal mehr donnerte als blitzte. Und das waren die Soldaten, die Kämpfer. Aber Johannes ist das bis zum Ende wichtig geblieben. Jesus liebt mich. Und diese Liebe hat ihn überwunden und gezähmt. Und er ist wirklich zum Apostel der Liebe geworden. Wir denken nicht mehr an ihn als einen Donnersohn. Nicht einmal an Jakobus, von dem nun weniger geschrieben steht, aber der auch früh gestorben ist, aber der auch ein treuer Jünger Jesu geblieben ist. Geliebte, das zweite kleine Element dieser Anrede, ich rufe euch auf. Darf ich daran erinnern? Er schreibt nicht, ich ermahne euch. Das Wort ermahnen ruft ein Versagen in Erinnerung, ein Versäumnis. Das tut Petrus nicht. Wenn jemand ermahnt wird oder wir bekommen einen Mahnbrief, dann wissen wir, wir sollen erinnert werden an ein Versäumnis. Petrus denkt hier an kein Versäumnis. Er erinnert sie an keine Schuldigkeit. Er spricht zu ihnen als Brüder und Schwestern und ruft sie einfach auf. Das ist die Bedeutung des griechischen Wortes hier. Ich rufe euch auf. Und das ist ein schöner Ausdruck. Wozu er aufruft oder wozu man aufruft, kann sehr verschieden sein. Es kann sein, dass jemand etwas versäumt hat und dann aufgerufen wird, etwas in Ordnung zu bringen oder das Versäumte nachzuholen. Aber das macht Petrus hier nicht. Er erzählt seinen Lesern, wie es aussehen darf in ihrem Lebensbereich und ruft sie auf, einiges zu bedenken, das er ihnen zu bedenken gibt. Er ruft sie auf in der Qualität zweier Beschreibungen. Das heißt, er sieht seine Leser als Ausländer und als Fremde. Das sind zwei verwandte Wörter. Ein Ausländer kann im Ausland sein und nicht im Land. Das heißt, wenn ich in Kanada bin, bin ich für Deutschland ein Ausländer. Aber ich bin nicht in Deutschland, ich bin in Kanada. Aber in diesem Fall ist der Ausländer tatsächlich in einem Land, für das er ein Ausländer ist. Aber es geht noch weiter. Er ist nicht nur dem Bürgerrecht nach ein Ausländer. Sein Bürgerrecht ist in einem anderen Lande, sondern er hält sich hier nur vorübergehend auf. Es kann sein, dass ein Ausländer lebenslang in einem Land wohnt, dessen Bürger er nicht ist. Aber in diesem Fall spricht Petrus zu Menschen, die nicht nur Ausländer sind, sondern nur für eine bestimmte Zeit in diesem fremden Land wohnen. Nur vorübergehend sich aufhaltende Fremde. Früher oder später werden sie diese Welt verlassen und in ihr Heimatland gehen, das sie noch nie gesehen haben, aber sie haben dort das Bürgerrecht bekommen und zielen dorthin. Dorthin wollen sie gehen. Petrus sieht seine Leser also als Menschen, die weder hier zu Hause sind, noch schon im Himmel zu Hause sind. Sie sind unterwegs, stecken gleichsam zwischen zwei Welten und stehen in einer Spannung. Hier lebt man so, dort lebt man so. Ja, aber ich bin nicht hier, ich bin auch nicht da. Wie soll ich mich jetzt verhalten in dieser alten Welt, wo ich zwar geboren wurde, aber ich bin nicht mehr von dieser Welt, ich gehöre zu einer anderen Welt. Petrus hilft uns hier zurecht. Und er sagt, ihr seid Ausländer, erinnert sie daran, aber wird gleich pointierter werden. Das dritte Element, jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieser Verse 11 und 12. Wir haben die Anrede kurz besprochen. Jetzt kommt der erste Aufruf. Es ist ein Doppelaufruf. Und dieser Doppelaufruf, der uns begleiten wird bis zum Ende von Kapitel 3, wir werden heute Abend nicht so weit kommen, aber das soll man wissen, wenn man weiterlesen will. Ihr dürft Hausaufgaben nach Hause nehmen. Petrus gibt Ihnen hier zwei Aufrufe oder einen Doppelaufruf mit. Er gehört eigentlich zusammen. Das sind zwei Seiten derselben Münze. Die eine Seite ist verneinend, sagt Nein zu irgendetwas. Und die zweite Seite ist eine bejahende Seite. Hier werden Sie aufgefordert, etwas richtig, wirklich zu tun. Auf der einen Seite sollen Sie etwas nicht tun, auf der anderen Seite sollen Sie etwas tun. Was ist das nun, was Sie nicht tun sollen? Enthaltet euch stets der fleischlichen Lüste. Was ist eine Lust? Menschen, die die Bibel gut kennen und schon lange gelesen haben, vielleicht zucken sie ein wenig zurück, wenn sie das Wort Lust hören, denn sie verbinden das mit etwas Bösem. Ja? Da muss man vorsichtig sein, das wissen sie. Aber Lust kann ein ganz normales Wort sein. Ich habe Lust auf einen Apfel oder eine Banane. Ja? Niemand hält mir vor, das wäre schlecht, oder? Nee. Lust kann auch in der Bibel etwas Gutes sein. Gott hat uns ausgestattet mit Lüsten, die gut sind. Jeder von uns hat ein Verlangen zu genießen. Das kommt aus der Hand Gottes, als wir geschaffen wurden in Adam und Eva. Jeder von uns hat ein Verlangen zu haben, etwas zu besitzen. Selbst eine Frau oder Häuser. Paulus fragt, habt ihr nicht Häuser? Ja? Einige hatten sie vielleicht nicht, aber dort kann man essen und trinken. Das heißt, es wird vorausgesetzt, wir dürfen das haben, beziehungsweise haben wollen. Und jeder von uns darf sein, darf ein Verlangen haben, zu sein, am Leben zu bleiben. Er darf übrigens auch mehr noch wollen auf diesem Gebiet. Er darf nicht nur am Leben bleiben wollen, sondern er darf etwas bedeuten wollen. Warum? Weil wir im Bilde Gottes geschaffen wurden. Es gehört zu unserem Wesen. Wir sind jemand. Jeder von uns ist ein Ebenbild Gottes. Es mag vielleicht nicht so leicht zu erkennen sein, aber es ist da. Und wenn wir Christen sind, sind wir deshalb Christen, damit wir diesem Bilde Gottes ein Stückchen näher kommen, jeden Tag. Das ist das Ziel Gottes mit uns hier auf dieser Welt. Das war sein Ziel, als er den Menschen schuf, und dieses Ziel hat er nie aus den Augen verloren. Das ist das Ziel der Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes im Neuen Testament durch Jesus. Also, enthaltet euch der bösen Lüste. Seit Adam und Eva in die Sünde willigten, sind diese guten Verlangen, diese guten Wünsche, diese Begehren, die wir haben von zu Hause aus, diese Begehren haben eine schiefe, eine verkehrte, eine Schattenseite. Sie können böse Lüste sein, böse Verlangen. Wie? Indem wir die guten Wünsche erfüllen auf verkehrte Art und Weise. Es ist nicht verkehrt, mit einer Frau zu leben. Aber es ist verkehrt, das tun zu wollen, auf gottverbotene Weise. Es ist nicht verkehrt, essen zu wollen. Aber es ist verkehrt, das auf eine Art und Weise zu tun, die Gott nicht Ehre bereitet. Ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut das zur Ehre Gottes. Denken wir daran, wenn wir zur Gabe greifen? Oder wenn wir zu Tisch gehen und beten? Wir wollen jetzt auch diese sehr prosaische Tätigkeit zur Ehre Gottes tun. Alles. Es kann zur Ehre Gottes getan werden, es kann zu meiner Ehre getan werden, zur Ehre anderer oder sogar zur Ehre vom Teufel. Wir können fressen und saufen, was natürlich etwas anderes als essen und trinken, nicht wahr? Böse Lüste. Johannes erwähnt sie in seinem ersten Brief, Kapitel 2. Habt nicht lieb die Welt. Nun, es ist nicht verkehrt, sich zu erfreuen an schönen Bauten, Strukturen und so weiter, an Blumen und Bäumen. Aber es ist verkehrt, diese Liebe als primär, als an erster Stelle stehend zu betrachten. Das ist der Zusammenhang. Unsere Liebe soll Gott gelten. Ihn wollen wir lieben von ganzem Herzen. Und wenn wir den Schöpfer lieben, dann lieben wir, was er gemacht hat. Von ihm her kommt dann eine gesunde Beziehung zu allem, was um uns her ist, was aus der Hand Gottes kommt. Jetzt sagt der Apostel, enthaltet euch der fleischlichen Lüste. Das ist noch ein Ausdruck, der nicht so leicht ist zu verstehen. Was ist Fleisch? Nun, wir haben es vielleicht heute gegessen. Und das ist ein Gebrauch des Wortes in der Heiligen Schrift. Ja. Ich habe hier Besuch. Entschuldigung. Fleisch ist nicht nur das, was man konsumiert. Es ist der, der es konsumiert. Ich. Ich habe Fleisch, ich bestehe aus Leib. Und dieser Leib ist Fleisch, Materie. Ich werde also Fleisch genannt. Aber Fleisch bin ich, wenn ich noch Leben in mir habe. Wenn der Körper tot ist, dann wird er kaum Fleisch genannt in der Heiligen Schrift. Fleisch ist der dynamische Körper, der sich bewegt, der sich betätigt. Jetzt kann diese Tätigkeit gesund sein und sie kann böse sein. Sie kann verkehrt sein, genau wie die Lüste, die unsere Wünsche gut sein können, sie können verkehrt sein. Wir haben ein Gegenstück oder einen Parallelbegriff zu Fleisch, und dieser ist Seele. Ich hoffe, ich gehe nicht zu weit spazieren mit Ihnen. Ich will nur, dass Sie den Text verstehen. Aber es kann uns eine Hilfe sein, denn gerade an dieser Stelle sind viele Christen aufgeschmissen. Sie wissen nicht, was sie anfangen sollen. Zum Beispiel Römer Kapitel 8, wo Fleisch und Geist immer wieder vorkommt. Ja, was heißt das? In einigen Übersetzungen fehlt das Wort Fleisch und da steht vielleicht Leib oder Körper. Es geht zu weit. Wir brauchen dieses Wort, um die Schrift zu verstehen. Und wenn es alt ist, wenn dieser Begriff alt zu sein scheint, gut, lass das sein, wir brauchen ihn immer noch und er muss heute noch gebraucht werden, wenn wir Christen als Christen leben wollen. Wir müssen verstehen, was die Bibel unter Fleisch versteht. Das hat mit unserer Dynamik zu tun, während wir noch im Körper sind. Nun können wir von dieser Dynamik vom Körper aus kommen oder wir können vom inneren Menschen herkommen. Ich bin nach Jesus und nach dem Apostel Paulus aus zwei Teilen gebaut. 1. Mose wird uns erzählt, wie Gott den Menschen schuf. Zuerst die Hülle aus Ton, aus Erde, und dann bekam er den Odem und er wurde zu einer lebenden Seele. Aha, als innerer und äußerer Mensch zusammenkam, entstand Seele. Nun kann Seele auch den rein inneren Menschen bezeichnen. Geist und Seele können auswechselnd gebraucht werden. Aber manchmal, so in 1. Thessalonicher 5, 23, ein Gebet, das Gott heiligen möchte, Leib, Seele und Geist, oder in Hebräer Kapitel 4, Vers 12, wo das Wort Gottes uns durchforscht, Seele und auch Geist, da werden Seele und Geist etwas auseinandergehalten. Sie sind immer noch eins und dasselbe, der innere Mensch. Aber Seele ist dann, wenn es dem Geist gegenübersteht, eher der Teil des inneren Menschen, wo wir mit dem äußeren Menschen verwoben sind und wo die Dynamik entsteht. Komme ich vom inneren Menschen her, vom Geistigen her, kann ich von Seele sprechen, in dem Bereich dieser Dynamik, wo die Finger sich kreuzen. Komme ich vom Körper her, dann kann ich dieses fleischlich nennen, je nachdem. Fleischliche Lüste sind Lüste, die vom Körper her bestimmt sind. Und in diesem Fall denkt Petrus daran, dass solange wir im Körper sind, wir noch Sünde bei uns haben, in uns haben. Und das heißt, wenn wir uns in unserer Aktivität, in unserer Dynamik, vom Körper her, vom Leib her bestimmen lassen, ob das der Geschmack ist, ob das das Wetter ist, die Temperatur, der Arbeitsplatz, was immer. Ich lasse mich jetzt in meiner inneren Einstellung vom Körper her bestimmen. Das geschieht ungeheuer schnell. Ja, haben Sie heute vielleicht wahrscheinlich schon erlebt. Ja. Wenn Sie nach Römer Kapitel 8 in diesem Bereich leben, dort sind Ihre Gedanken, das ist Ihnen wichtig, was mit Ihrem Körper geschieht, dann sind Sie fleischlich gesinnt. Ja. Und dann sind Ihre Wünsche verkehrt. Paulus sagt sogar, das Fleisch ist Feindschaft gegen Gott. Nun ist es wichtig, dass wir voll des Geistes sind, vom Heiligen Geist gefüllt sind. Und wenn das der Fall ist, dann nehmen wir unseren Körper, wir bringen ihn Gott dar, nach Römer Kapitel 12, Vers 1, bringt eure Leiber dar zum Dienst, als Gottesdienst und zum Dienst. Der Körper ist noch nicht gerettet. Er wird sterben. Ist noch nicht vom Heil erfasst. Unser innerer Mensch ist vom Heil erfasst und wird nicht sterben. Der geht zum Herrn Jesus. Und dort werden wir in Gemeinschaft mit ihm sein. Aber unser Körper ist noch nicht vom Heil erfasst. Er wird aber vom Heil erfasst werden, wenn Jesus kommt. Das heißt aber nicht, dass der Körper, der ja aus der Hand Gottes kommt, nicht gebraucht werden kann für den Dienst des Herrn. So wie ich auch viele Gegenstände in der Welt gebrauchen kann, das Wasser, Papier und so weiter, die hören nicht zur geistlichen Welt, aber ich kann sie einsetzen in den Dienst für Gott. Er soll jetzt für Gott dargebracht werden. Das heißt, mein Körper soll unter die Herrschaft Jesu Christi, die Herrschaft des Geistes kommen und meine Verlangen, meine Wünsche sollen jetzt von ihm her bestimmt sein. Das sind dann geistliche Lüste. Galater 5, Vers 17. Den Geist gelüstet wieder das Fleisch gelüstet wieder den Geist. Beide haben Lüste, das heißt, beide haben Wünsche, Ziele und die kämpfen miteinander. Und ich bin der Schiedsrichter. Paulus sagt, du tust nicht, was du willst, aber du entscheidest, wer über dich bestimmen wird. Das kannst du schon bestimmen. Und wenn ich mich mit dem Heiligen Geist und seinen Wünschen und seiner Sprache, dem Wort Gottes, befasse, dann werden meine Wünsche geistliche sein. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was du wünschest. Dann, was du dann wünschest, wenn der Herr deine Freude ist. Dann müssen die fleischlichen Lüste oder Wünsche zurücktreten. Wenn sie sündig waren, als solche sündig waren, dann müssen sie als gekreuzigt betrachtet werden. Wenn sie sonst kreatürliche Wünsche waren, aber sie dürfen nicht bestimmend sein, ich muss jetzt bereit sein zu leiden, nun, dann muss ich bereit sein zu leiden. Das gibt es. Also enthaltet euch der fleischlichen Lüste, sagt Nein. Ja? Das heißt, wir werden stets unser Auge gerichtet haben wollen auf den Herrn. Haltet ihn im Gedächtnis, das heißt in eurem Denken, haltet ihn vor Augen. Psalm 16, Vers 8, ein guter Vers. Ich habe den Herrn stets vor Augen gehalten. Dort gibt David dem Messias, dem kommenden Messias, Worte in den Mund. Das sind Worte, die Jesus gesagt hat. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen gestellt. Und wir wollen es so tun, wie unser Herr auch ihn vor unsere Augen stellen. Sagt Nein zu dem, was nicht den Herrn Jesus meint. Und dann fügt er einen indikativen Satz ein. Das heißt, einen Erzählsatz. Sie kämpfen gegen die Seele. Dort, wo die fleischlichen, das heißt die körperlichen Wünsche dominieren und ich ungeduldig werde, wenn sie nicht erfüllt sind. Die Suppe ist zu kalt, der Kaffee ist zu kalt und so weiter. Mach mal das Fenster zu, mach es auf, ja. Der Ton, in dem du das forderst, verrät, wo deine Gedanken sind, in welcher Welt du lebst. Ja? Also, wenn wir jetzt in der Welt Gottes leben, dann ist unsere Seele mit dem Heiligen Geist verbunden und von ihm durchdrängt, durchdrungen und wir haben jetzt gesunde Wünsche. und wir stellen unsere eigenen Wünsche zurück. Jesus, unser Herr, hat nie getan, hat nie gehandelt, um sich selbst Freude zu bereiten. Das heißt, er hat Freude am Vater gehabt und das hat ihm Freude gemacht, insofern schon. Aber nicht einfach hat er sich selbst in den Mittelpunkt gestellt. Römer Kapitel 15, die ersten Verse. Und Jesus, der als Mensch unter uns lebte, der hat uns vorgelebt, wie wir als Menschen zu leben haben. Auch wir sollten nicht für uns selbst leben, keiner von uns. Wir leben in erster Linie für Gott. Tag aus, Tag ein, auch in den Ferien. Wir tun nie etwas für uns. Immer nur für den Herrn. Und über ihn dann auch für andere. Wir handeln im eigenen Interesse, insofern wir andere entlasten, damit sie nicht uns tragen müssen. Ja. Insofern erfüllen wir unsere Pflicht uns gegenüber. Aber damit wir imstande sind, anderen zu helfen. Enthaltet euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele kämpfen. Da ist der Weg des Todes. Jetzt die bejahende Seite. Was sollen sie tun? Vers 12. Habt eine edle Lebensführung unter denen, die von den Völkern sind. Luther hat Heiden übersetzt und das ist richtig. Nur wenn wir Heiden lesen, dann denken wir an Afrika oder Indien, nicht wahr? Und das sind aber Deutsche. Nicht bekehrte Deutsche. Nicht nur Deutsche, die einmal Heiden waren, sondern die heute Christen heißen oder vielleicht nichts heißen, aber sie sind deutsch. Das heißt, jeder, der nicht bekehrt ist, ist hier gemeint. Für Petrus ist folgendes Bild da. Er hat dauernd das Alte Testament vor Augen. Und er vergleicht jetzt die Gemeinde mit dem alttestamentlichen Israel. Israel war bekanntlich eine Volksinsel unter den vielen Völkern dieser Welt. Und Gott offenbarte sich hier und wollte sich dann der Welt offenbaren durch dieses Völklein. Israel war das Volk Gottes und die anderen Völker waren die Goyim. Ein Goy konnte aber nicht nur ein Volk sein, sondern ein Einzelner in den Völkern. So war zum Beispiel einer der Generäle von David, Uria, das war ein Hethiter. Er war ein Goy. Er kam nicht aus Israel, war jetzt aber einverleibt in das Volk Israel und war ein General in seiner Armee. So gibt es also einzelne Menschen, die auch so heißen. Deshalb ist es schon richtig, wenn Luther Heiden übersetzt, aber heute ist das uns etwas fremd geworden. Das andere Wort, das manchmal gebraucht wird, ist Nation. Aber Petrus denkt nicht an Nationen, an ganze Völker. Übrigens, Nation ist ein neues Wort in der Geschichte der Sprache. Ein Zusammenschluss von Menschen, die nicht notwendigerweise derselben ethnischen Herkunft sind, sondern es ist etwas von Menschen geschaffen, ist ein Staat und den nennt man Nation. Aber das ist hier nicht gemeint. Petrus sagt nicht im Grundtext, habt eine edle Lebensführung unter den Nationen, sondern unter einzelnen Menschen am Arbeitsplatz, wo immer ihr hinkommt, unter einzelnen Menschen, die nicht Christen sind. Sie gehören zu den, mit dem alttestamentlichen Wort, zu den Goyim, zu denen, die nicht Christen sind. Die sind also nicht das gehört nicht zum neuen Volk Gottes. Habt eine edle Lebensführung. Habt sie. Er kann auch sagen, führt eine Lebensführung, führt ein Leben. Im ersten Kapitel spricht er so. Hier habt eine. Das heißt, das sei eure Lebensführung. Er spricht von einer längeren Lebensstrecke. Das heißt von einer Kontinuität. Es soll so weit kommen in unserem Leben, dass wir reife Christen sind, die kontinuierlich, Tag für Tag, denselben Charakter aufweisen. Nicht immer auf und ab, einmal jubelnd und einmal trauernd, sondern Christen, die wirklich stark geworden sind, von Tag zu Tag das Bild von Jesus Christus abgeben. Habt eine solche Lebensführung unter denen, die euch beobachten. Das geben sie nicht immer zu verstehen, aber später, wenn sie gläubig werden, geben sie zu, ich habe euch beobachtet. Ein Mitarbeiter von mir sagte das, als er nicht bekehrt war, lebte wohl in München zu jener Zeit, und hat gesagt, wir haben die Christen schon beobachtet, wir haben mit ihnen gesprochen, mit ihnen gezankt, wir wollten nur sehen, ob sie ruhig bleiben konnten. Ja. Die beobachten uns, und Petrus sagt, habt eine konstante, kontinuierlich gute, richtige, himmlische, charakterliche Lebensführung unter diesen Menschen. Dies sind jetzt Worte, die wir mitnehmen, wenn wir die nächsten Verse oder Abschnitte lesen. Wir wollen behalten, dass wir Geliebte sind, dass wir Ausländer sind, dass wir hier nur vorübergehend uns aufhalten. Wir wollen Nein sagen zu allen fleischlichen Lüsten. Und wir wollen bestrebt sein, ein reifer zu werden und einen festen Charakter zu haben, damit wir ein rechtes Zeugnis sind um uns her. Jetzt nimmt uns Petrus auf den Arbeitsplatz und beziehungsweise in den Alltag hinein. Wir haben es mit Behörden zu tun, sagt er. Das ist eine vielschichtige Sache, ob das nun die Staatsregierung ist oder die Landesregierung oder die städtische, regionale oder einfach auf dem Arbeitsplatz, wo immer ich eine Obrigkeit antreffe. Dort bin ich gefragt, hier diesen Text im Auge zu behalten. Was sagt Petrus hier? Seid untergeordnet. Und wenn wir selbstständig sind, das ist das Bestreben manch eines Mannes, auch einer Frau oft, was dann? Dann wollen wir immer noch bereit sein, uns zu unterordnen. Wer ein erfolgreicher, selbstständiger Geschäftsmann sein will, der muss bereit sein, auch einmal nachzugeben. Sonst wird er nicht lange bleiben als Unabhängiger, wird er bald ein Arbeiter werden. Wir müssen bereit sein, in diesem Tau ziehen. Wir wissen, wie das ist. Ja? Wir begegnen jemandem, sofort entsteht die Frage, ist er höher als ich oder bin ich höher als der? Und jetzt beginnt das Gespräch, es beginnt man zu suchen. Wo bin ich jetzt dran beim anderen? Das ist so ein Spiel, das im Kopf vor sich geht. Wenn wir Christen sind, dann ist von vornherein klar, ich kann ganz ruhig sein. Ich bin bereit, sein Diener zu sein. Wollte Gott, dass manch ein Selbstständiger bereit wäre, ein Diener zu sein. Und dass es ihn nicht um den Euro zu tun wäre in seinem Geschäft. Ein Großteil der Reklame ist unchristlich. Sie sucht das eigene. Nicht wahr? Wir brauchen Geschäftsleute wie die alten Christen, die es auch zu etwas brachten. Die bereit waren, einfach sich auf den Herrn zu verlassen und bereit waren, anderen zu dienen. Und deshalb arbeiteten sie an dem, was sie taten. Um anderen zu dienen. Jeder von uns gehört jemandem. Auch wenn wir selbstständig sind, müssen wir lernen, Christi zu sein, uns zu unterordnen. Und übrigens sagt die Heilige Schrift, unterordnet euch gegenseitig. Jeder von uns soll bereit sein, dem Nächsten gleichsam den Schuh zuzubinden, beziehungsweise die Füße zu waschen, nicht den Kopf. Das heißt, wirklich zu dienen dort, wo der Schmutz ist. Das ist das alte Bild, das wir heute nicht mehr so brauchen, aber es ist deutlich. Seid also untergeordnet aller menschlichen Einrichtung. Wenn da Punkt wäre, dann wäre es schwierig. Ja? Aber nun steht gleich hinzugefügt, und Petrus sagt das aus Erfahrung, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das wisst ihr übrigens, kann ich Ihnen sagen. Ihr wisst, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und das tun wir. Wir gehorchen hier Gott und nicht euch in erster Linie. Petrus kann das sagen. Und er kann hier an dieser Stelle sagen, wenn es um die Obrigkeit geht, Dann sagt er, des Herrn wegen. Wie er es tat. Er stand vor Pilatus. Er wusste, wann zu sprechen. Er wusste, wann zu schweigen. Vor Kaiaphas wusste er, welches Wort zu sagen. Er konnte dann auch bei den jüdischen Behörden mal jemanden zurechtweisen. Aber er tat es in demütiger Weise, in wahrhaftiger Weise. Wenn man Jesus beobachtet, wie Johannes das getan hat, er schreibt in seinem ersten Brief, in den ersten Versen, was wir gesehen haben, was wir betastet haben, was wir beschaut haben. Er geht immer weiter. Das heißt, er hat den Herrn Jesus als Donnersohn scharf beobachtet. Hier ist jetzt eine gespannte Situation. Wie wird mein Meister jetzt reagieren? Er hat die Muskeln seines Gesichtes beobachtet, woran man Emotionen erkennen kann. Nie Zorn, unheiliger Zorn. Nie Lieblosigkeit, auch bei allem Ernst. Er hat nur Licht, nur Wahrhaftigkeit, nur Heiligkeit, nur Echtheit, nur Richtiges dort gesehen. Nie auch nur einen Schatten von einem etwas Bösem. Und diesen bezeugt er dann. Das ist der, von dem er dann schreibt. Und das ist der, für den wir leben wollen und dem wir ähnlich sein wollen. Habt eine Lebens-, Vers 13, ja. Seid also untergeordnet aller menschlichen Einrichtung des Herrn wegen. Sei es dem König als dem Übergeordneten oder den Statthaltern als denen, die durch ihn geschickt wurden, zum Rechtsvollzug über Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Da haben wir die zwei Aufgaben der Obrigkeit. Heute nehmen sie etwas mehr Aufgaben für sich in Anspruch, aber das sind die grundsätzlichen Aufgaben. Und es, eine Obrigkeit tät gut, auch einmal die Bibel zu lesen und zu erkennen, was denn eigentlich ihre Aufgaben sind. Paulus sagt genau dasselbe. Er sagt, eine Obrigkeit hat die Aufgabe, das Böse zu bestrafen, zu orten, zu finden und dann zu bestrafen und das Gute zu beloben, das heißt gut zu heißen, anzuerkennen. Sei es dem König als dem Übergeordneten oder den Statthaltern als denen, die durch ihn geschickt wurden, zum Rechtsvollzug über Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Weil, jetzt kommt die Begründung, weil es so Gottes Wille ist, durch Gutes tun die Unkenntnis der törichten Menschen zum Verstummen zu bringen. Wie bringt man Ignoranz, Unkenntnis zum Verstummen, wenn es sich geäußert hat, wenn sie sich geäußert hat? Unkenntnis, die nicht spricht, braucht nicht verstummen. Wir müssen sie nicht zum Verstummen bringen. Das sind Leute, die sich beherrschen, ja. Sie wissen es nicht, aber sie wissen auch, dass sie es nicht wissen. Und dann können sie schon mal stille sein. Ja? Salomo hat einiges über dieses Thema zu sagen. Aber wenn Leute, die nicht wissen, etwas sagen, ja, dann ist es wohl ungeschickt. Und dann sagt Paulus oder Petrus hier, solchen Menschen müssen wir zum Verstummen bringen. Er schreibt auch Ähnliches an Titus, in Titus Kapitel 1. Also, wie tun wir das denn jetzt? In einer fleischlichen Haltung? Nein, wir kommen als Repräsentanten von Jesus und wir wollen es so tun, wie Jesus es getan hat. Manchmal brauchen wir nichts zu sagen, manchmal aber haben wir eine Aufgabe, etwas zu sagen. Jeder von uns hat da vielleicht eine etwas andere Aufgabe. Wir wollen uns diese Aufgabe vom Herrn erbeten und bitten, dass er uns zeigen möchte, wann ich etwas sagen sollte, wann ich etwas nicht sagen sollte und wie ich das machen sollte. Weil es so Gottes Wille ist, dass die Unkenntnis der törichten Menschen zum Verstummen gebracht wird, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben. Als Freie, ein wichtiges Wort. Wenn wir sagen, wir sind frei, dann kann es sein, dass wir uns auflehnen bzw. selbstständig machen. Paulus sagt einmal, alles ist euer, alles was in der Welt ist. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt mit jedem nächsten Auto wegfahren darf. Sondern es gehört dem Herrn und er wird mir zeigen, wo ich gerade dran bin. Ich freue mich manchmal, dass ich in einem fremden Auto fahren darf und nicht mit einem eigenen fahren muss. Das geschieht jetzt, während wir in Europa sind. Dieses Mal haben wir kein Auto zur Verfügung. Ich darf mich freuen an den schönen Häusern. Ich danke Gott oft für das Schöne, das ich um mich her sehen darf. Ich darf es genießen, wie wenn es mein wäre. Es ist nicht mein, es gehört einem anderen. Aber in Christus darf ich mich jetzt daran erfreuen, wie wenn es mein wäre. Jetzt haben wir es mit einer Obrigkeit zu tun, die Ansprüche auf uns macht. Nun können wir auf zweierlei Art und Weise reagieren. Es ist interessant, Menschen aus verschiedenen Ländern zu beobachten. Heute, wo die Freiheit sich sehr Bahn gebrochen hat in die verschiedenen Länder, ist da nicht mehr so ein krasser Unterschied, als noch vor einigen Jahren. Ich habe Menschen beobachtet, die aus dem Osten kamen, aus der früheren Sowjetunion. Die hatten eine andere Haltung. Sie trugen ihren Körper anders oft, als jemand, der hier im Westen aufgewachsen war. Ich kann sogar oft einen Unterschied machen in der Körperhaltung eines Amerikaners und eines Kanadiers. Es ist irgendetwas, das jemanden prägt, wenn er in einem Volk aufgewachsen ist. Ja? Wenn er jetzt in einem freien Land, übrigens der heutige Deutsche benimmt sich anders als der, den ich antraf, als wir 1955 nach Deutschland kamen. Ja? Das ist ein anderer Typ, eine andere Generation, schon zwei Generationen seitdem. Wenn wir in der Freiheit aufgewachsen sind, sind wir viel gelassener, kühner, wir sprechen anders. Und so tun wir es auch als Christen mit den Behörden. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir sind nicht unhöflich. Aber wir tun auch nicht, als wären wir die niedrigsten Sklaven und müssten jetzt ihre Zehen küssen. Ja? Sondern wir stehen da als Menschen, die Himmelsbürger sind, und wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir sind liebevoll, höflich. Petrus sagt uns hier etwas, das wir mitnehmen dürfen. Wir sind Freie. Wir haben keine Obrigkeit, wirklich. Die Gemeinde hat keine Polizei. Die Gemeinde ist kein Staat. Die Gemeinde ist ein Volk, das einen himmlischen König hat. Und das ist unser wirkliches Reich. Das ist unser Volk, die Gemeinde Jesu Christi. Aber wir leben immer noch in dieser fremden Welt. Und nun sagt Petrus uns, wenn ihr auch nicht Bürgerrecht habt, vom Himmel aus gesehen, in dieser Welt, stellt euch aber doch unter die Menschen, mit denen ihr es zu tun habt. Das hat Jesus getan. Er war der König, er war Gott selbst. Aber er war bereit, sich zu unterstellen. Seinen Eltern, seinen Vater, seine Mutter, seinem Stiefvater, das heißt, oder den Leuten in seiner Stadt und so weiter, dem jüdischen Volk. Er war höflich, korrekt in allem, aber er trug sich wie ein König. Interessant, wenn man seinen Lebensweg einmal so ein bisschen verfolgt. Er ist kaum da und schon bestimmt er gleichsam die ganze Atmosphäre. Nicht herrisch, aber er ist frei von den Menschen. Und er, in einer feinen Weise, bestimmt jetzt, wie das Gespräch verläuft, was geschieht und so weiter. Wir sind Kinder dieses Königs und wir sind freie Menschen. Das prägt uns in unserer Begegnung mit der Obrigkeit. Wir lehnen uns nicht auf, wir kämpfen nicht gegen die Obrigkeit, auch nicht um Freiheit. Das ist nicht die Aufgabe des Christen. Er ist bereit, sich zu unterordnen. Er ist auch bereit, zu den Kürzeren zu ziehen. Ja, zu leiden. Das ist er. Und wenn jemand von ihm fordert, ist er bereit zu geben. Das ist alles klar. Aber er bleibt die ganze Zeit frei von einer falschen Bindung an Menschen. Lasst euch nicht oder werdet nicht der Menschen Sklaven, sagt Paulus. Das andere, die andere Seite dieser Freiheit ist die, dass ich nicht gebunden bin an das Verkehrte, an Sünde und so weiter. Denn wer gebunden ist an irgendeine Lust, wer irgendeine in einer Sünde lebt, der ist nicht mehr frei, sich so zu verhalten, dass er ein Zeugnis sein kann für Christus. Und der ist dann etwas unsicher in der Begegnung mit Menschen, besonders wenn es um Menschen geht, die höher gestellt sind. Er kann sich nicht ganz finden. Er ist unsicher. Er hat nicht einen Herrn, einen Hirten, der ihn jetzt begleitet und ihm die nötige Postur gibt. Wollen wir auch dort freie Menschen sein? Wollen wir Sieger sein? Wollen wir durch das Wort Gottes wirklich den Sieg erringen über alles Böse, das uns anficht? Und dann dürfen wir auch in der Begegnung mit Obrigkeit oder Menschen, die über uns verfügen oder das Sagen haben, können wir in der rechten Weise ihnen begegnen. Nun weiß ich nicht, wo jeder von uns steht. Aber jeder von uns kann diesen Text mitnehmen, beginnend mit Vers 11, und kann sich fragen, wie sieht das jetzt aus bei mir, wo ich wohne, wo ich hingehe, wo ich arbeite, mit wem ich es zu tun habe. Der Herr schenke es, dass wir Gnade finden, mit diesem Wort in der Kraft des Heiligen Geistes zur Ehre unseres Herrn Jesus zu leben und ihn stets als auferstandenen, gestorbenen vor Augen zu haben.